Ich lese uns aus Lukas 24, die Verse 36 bis 43. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Dass sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig, und er nahm es und aß vor ihnen. Ja, der Tod von Jesus am Kreuz ist schon einige Tage her, die Jünger sind versammelt und plötzlich erscheint ihnen Jesus. Jesus steht auf einmal in ihrer Mitte, der gleiche Jesus, den sie innig kennen, der gleiche Jesus, mit dem sie 3 Jahre lang unterwegs waren, jeden Tag, aber auch der gleiche Jesus, von dem sie mit Sicherheit wissen, dass er es eigentlich gar nicht sein kann, weil er gestorben ist am Kreuz, weil er begraben wurde. Der gleiche Jesus steht jetzt in ihrer Mitte. Wie würden wir reagieren? Vielleicht ähnlich wie die Jünger. Und die Jünger denken, das kann nicht sein, es muss ein Gespenst sein. Es muss irgendeine seltsame, übernatürliche Erscheinung sein. Vielleicht ist ja die Seele von Jesus irgendwie noch einmal vorbeigekommen, um sich zu verabschieden. Vielleicht ist es sogar irgendein böser Geist, der ihnen einen Streich spielt oder was auch immer. Es kann nicht Jesus sein, der Jesus, den sie kennen, aus Fleisch und Blut. Und sie zweifeln. Aber wer von uns kann ihnen das vorwerfen? Aber dann spricht Jesus zu ihnen und Jesus sagt: Kommt, kommt her zu mir, schaut meine Hände an, meine Füße an, fasst mich an. Ich bin aus Fleisch und Blut, ich bin kein Geist, ich bin kein Gespenst. Und die Jünger zweifeln noch immer. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Und die Jünger bringen ihm ein Stück Fisch und ein bisschen Honig und Jesus isst es. Immer wenn ich das lese, erinnere ich mich an die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Unser Pastor damals hat auch darüber gepredigt und er hatte so eine Art, wenn ihm etwas wirklich wichtig war, dann hat er es manchmal so auf eine lustige Art gesagt. Und zu dieser Stelle hat er gesagt: Ja, wisst ihr, als Jesus diesen Fisch gegessen hat, da ist der Fisch nicht einfach durch Jesus hindurchgerutscht und unten wieder herausgeplumpst. Und er wollte damit sagen, Jesus ist nicht ein Geist geworden. Er konnte essen und er hat es den Jüngern gezeigt, indem er einen Fisch gegessen hat und der Fisch nicht durch ihn hindurchgerutscht ist, sondern er konnte ihn richtig essen. Jesus war kein Gespenst. Er zeigte seinen Jüngern, er ist aus Fleisch und Blut. Und erst als er das gemacht hat, diesen Fisch gegessen hat, konnten sie es glauben. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Viele Christen auf der ganzen Welt seit vielen Hunderten von Jahren bekennen ihren Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und wir werden das Bekenntnis nachher noch zusammen singen. Ich freue mich darauf. Ein Teil von diesem Glaubensbekenntnis sind die Worte: Ich glaube an Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Mit anderen Worten, die Menschen, die dieses Bekenntnis sprechen, sagen: Ich glaube, dass es einen Mensch gab, Jesus von Nazareth. Ich glaube, dass dieser Mensch gestorben ist und begraben wurde. Und ich glaube, dass dieser Mensch von den Toten wieder zurückgekommen ist. Kann man so etwas eigentlich glauben? Kann man das glauben? Kann man so etwas heute noch glauben, in unserem wissenschaftlichen und aufgeklärten Zeitalter? Und ich finde es spannend, ganz häufig hört man, ja, damals konnte man das noch glauben. Ja, das war eine Zeit, da glaubte man an das Übernatürliche, man glaubte an Wunder, man glaubte an alles Mögliche. Da war es einfach, das zu glauben. Und ich glaube heute ganz oft, unser Bild von der Vergangenheit ist sehr stark geprägt von unserer Idee vom Fortschritt. Wir glauben, es geht immer weiter, es verbessert sich immer. Jetzt haben wir schon künstliche Intelligenz und alles Mögliche. Und deshalb belächeln wir manchmal die Vergangenheit. Wir denken, ja, damals, die waren eben noch nicht so wissenschaftlich, die konnten das noch nicht wissen, dass das gar nicht möglich ist. Und gerade deshalb finde ich es so spannend, wenn wir genau hinschauen bei diesem Bibeltext. Was lesen wir da? Die Jünger zweifelten. Als Jesus erschienen ist in ihrer Mitte, da sagten sie nicht, ah ja, logisch, eine Auferstehung. Klassisch, kennen wir. Sie sagten, es ist ein Gespenst. Es ist gar nicht möglich. Es kann nicht sein. Wieso glauben die Jünger nicht direkt? Ja, weil sie eben gerade wissen, dass das eigentlich gar nicht geht. Und ich glaube, in diesem Punkt sind uns die Jünger vor 2000 Jahren näher, als wir es denken. Sie wissen, wenn jemand stirbt, dann steht er nicht einfach so wieder auf. Genauso wie wir das wissen. Es berührt mich, diesen Bibeltext hat uns Lukas aufgeschrieben, ein Mann namens Lukas. Und Lukas war von Beruf Arzt. Und jetzt ist es so, wenn du heute Arzt bist, dann hast du schon einige Maschinen mehr als früher. Du hast auch ziemlich viel Wissen mehr als früher. Aber im Grunde genommen ist der Beruf immer noch sehr ähnlich. Wenn du Arzt bist, ist es deine Aufgabe, dich um Kranke zu kümmern, sie wieder gesund zu machen. Und manchmal muss ein Arzt den Tod feststellen. Manchmal muss ein Arzt sagen, jetzt ist es vorbei, jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Und mit anderen Worten, vor 2000 Jahren hat ein Arzt genauso gut gewusst, jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Jetzt ist der Tod eingetreten und vom Tod gibt es kein Zurück. Und doch hat ein Arzt uns das aufgeschrieben. Ein Arzt hat uns aufgeschrieben, dass jemand, der tot war, Jesus von Nazareth, plötzlich wieder so lebendig war, dass er ein Stück Fisch essen konnte und es nicht durch ihn hindurchgerutscht ist. Es war damals nicht einfacher, das zu glauben, als es heute ist. Und die Bibel verschweigt uns das nicht. Die Bibel berichtet uns offen und ehrlich, dass die Jünger Zweifel hatten. Ja, was macht Jesus jetzt mit seinen zweifelnden Jüngern? Er sagt, kommt her, kommt zu mir. Schaut meine Hände an, schaut meine Füße an. Warum? Ja, weil da noch die Spuren der Nägel waren von der Kreuzigung. Er sagt, berührt mich. Warum? Ja, damit sie sehen, dass er kein Gespenst ist, sondern dass er aus Fleisch und Blut ist. Dass er wirklich und wahrhaftig körperlich zurückgekommen ist. Diese Stelle ist für mich ein doppelter Trost. Auf der einen Seite zeigt mir das, es ist ein Stück weit ganz normal zu zweifeln. Schau mal, die Jünger, die haben so viel erlebt mit Jesus. 3 Jahre lang. Sie haben Wunder über Wunder erlebt. Sie haben gesehen, wie er über das Wasser gelaufen ist. Und doch selbst die Jünger konnten nicht glauben, dass sogar Jesus es möglich ist, von den Toten wieder zurückzukehren. Sie zweifelten. Und das heißt für mich, ein Stück weit ist es in Ordnung. Ein Stück weit gehört es dazu, auch wenn du Jesus nachfolgst, dass manchmal Zweifel aufkommen. Aber die andere Seite ist, und das ist genauso wichtig, es gibt Antworten. Es gibt Antworten. Jesus sagt, kommt zu mir, fasst mich an, prüft die Beweise. Die Auferstehung ist eine Tatsache. Und es kommt der Moment, wo die Zweifel ein Ende haben werden. Vielleicht merkst du heute Morgen, ich sitze hier, aber eigentlich im Grunde genommen kenne ich diese Zweifel. Es fällt mir schwer zu glauben, dass das wirklich stimmt. Dass das genau so passiert ist, wie es die Bibel uns beschreibt, dass Jesus körperlich wieder auferstanden ist von den Toten. Ich möchte dich ermutigen, prüfe die Beweise. prüfe die Beweise, geh der Sache auf den Grund. Und lass mich dir eine Geschichte erzählen von einem Mann, der genau das gemacht hat. Der Mann heißt Lee Strobel. Viele kennen ihn vielleicht auch. Lee Strobel war ein sehr gescheites Haus. Er hat Jura studiert und nach seinem Studium hat er als Prozessjournalist gearbeitet. Das heißt, wenn ein großer Prozess war, dann ist Lee Strobel im Gerichtssaal gesessen und hat einen Bericht geschrieben über diesen Prozess. Und dann hat er diesen Bericht an eine Zeitung, die Chicago Tribune, geschickt. Und die haben das dann abgedruckt. Und eines Tages erlebte Lee Strobel eine Überraschung. Seine Frau Leslie kam zu ihm und sagte, ja Lee, also ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, aber auf jeden Fall, seine Frau wollte Christ werden. Sie kam zu ihm und sie kannte andere Christen, sie war schon ein paar Mal in einem Gottesdienst gewesen und jetzt sagte sie, ich will Christ werden, ich will Jesus nachfolgen. Und da wurde Lee ein bisschen nervös, er bekam es mit der Angst zu tun, er dachte, oje, meine arme Frau, jetzt ist sie in die Fänge einer Sekte geraten. Aber Lee Strobel wusste, was zu tun ist, er war ein Intellektueller, also war es ganz einfach, er musste das Christentum mit der Wissenschaft widerlegen. Und Lee Strobel sagte sich, ja, die Christen, die glauben ja an die Auferstehung von Jesus. Was könnte einfacher sein, als zu widerlegen, dass ein Mensch von den Toten wieder aufgestanden ist? Was könnte einfacher sein? Und genau das hat Lee Strobel versucht und er ist 2 Jahre lang den Beweisen nachgegangen. Er hat mit den besten Theologen Interviews geführt, er hat die Berichte innerhalb und außerhalb der Bibel geprüft. Er hat geprüft, ob die Evangelien glaubwürdig sind oder nicht. Und wisst ihr, was er nach 2 Jahren gesagt hat? Ein Mann, der viele Gerichtsprozesse mitverfolgt hat. Er hat gesagt, ich habe schon erlebt, dass Angeklagte zum Tode verurteilt wurden aufgrund von schwächeren Beweisen. Lee Strobel hat gesagt, ich war schon dabei, als Menschen in die Todeszelle geschickt wurden, aber die Beweise waren weniger klar als die Beweise, die für die Auferstehung von Jesus Christus sprechen. Die Jünger hatten Zweifel, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Aber Jesus sagte, kommt, prüft die Beweise. Und Lee Strobel war sogar sicher, dass Jesus nicht auferstanden ist. Er glaubte, er könnte das widerlegen. 2 Jahre lang hat er es versucht. Und dann musste er sagen, die Beweislage ist günstig, die Auferstehung ist eine Tatsache. Wenn du heute Zweifel hast, dann möchte ich dich ermutigen, prüfe die Beweise. Und wir kommen jetzt zum zweiten Punkt dieser Predigt. Keine Angst, die weiteren Punkte sind ein bisschen kürzer. Aber im zweiten Punkt kommen wir zu einem der wichtigsten Beweise in meinen Augen für die Auferstehung. Und wir lesen die weiteren Verse, Lukas 24, Vers 44 bis 49. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus sagt zu seinen Jüngern zusammengefasst 3 Dinge. Er sagt, das, was im Alten Testament verheißen wurde, das hat sich jetzt erfüllt in meinem Tod und meiner Auferstehung. Er sagt, diese Botschaft soll in der ganzen Welt verbreitet werden. Und er sagt, die Kraft für diese Verkündigung, die Kraft wird euch Gott geben. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid Zeugen, ihr habt gesehen, wie ich gestorben und wieder auferstanden bin. Und jetzt geht und erzählt der Welt davon. Und wenn wir den Rest des Neuen Testamentes lesen, besonders die Apostelgeschichte, dann sehen wir, wie die Jünger genau das in die Tat umgesetzt haben. Nur wenige Wochen nach diesem Ereignis versammelt sich in Jerusalem eine riesige Menschenmenge. Und die Menschenmenge hört auf einen Mann, auf eine Predigt von einem Mann. Der Mann heißt Petrus. Und Petrus erzählt dieser Menschenmenge, die Verheißungen des Alten Testamentes haben sich erfüllt. Gott hat Jesus von den Toten zu neuem Leben auferweckt. Und diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Stell dir einmal vor, das einer Menschenmenge zu sagen. Wie konnte Petrus das tun? Der gleiche Petrus hat wenige Wochen vorher geleugnet, Jesus auch nur zu kennen. Er hatte solche Angst, dass er in Schwierigkeiten kommt, dass er nicht bereit war zuzugeben, Jesus auch nur zu kennen. Und jetzt steht er vor dieser Menschenmenge und er bezeugt die Auferstehung und er verkündet Jesus Christus. Was ist bloß mit diesem Petrus passiert? Was ist bloß mit diesem Petrus passiert? Hast du dich schon einmal gefragt, wieso, dass es eigentlich überhaupt Christen gibt? Hast du dir schon mal einmal die Frage gestellt, wieso finden wir heute auf der ganzen Erde fast überall Christen? Wie hat das alles eigentlich angefangen? Und das Spannende ist, wenn du mit einem Historiker, einem Geschichtswissenschaftler darüber diskutierst, dann wird dir ziemlich sicher dieser Historiker sagen, ja, über die Auferstehung von Jesus, da kann ich keine Aussage machen. Das ist eine Frage des Glaubens. Aber er wird dir auch sagen, was sicher ist, ist, im ersten Jahrhundert nach Christus gab es eine Gruppe von Menschen und diese Gruppe ist vor allem aus dem Judentum entstanden und diese Gruppe hat angefangen, Jesus als Gott anzubeten und zu behaupten, dass er von den Toten auferstanden ist. Das ist eine historische Tatsache, da kommen wir nicht drum herum. Deshalb gibt es überhaupt Christen. Aber woher kommt diese Gruppe? Wie ist sie entstanden? Wir müssen uns bewusst sein, wie unwahrscheinlich es ist, dass eine solche Gruppe entsteht. Ein Römer zur Zeit von Jesus Christus hätte zum Beispiel kein Problem gehabt, einen anderen Menschen als göttlich zu bezeichnen. Julius Caesar, relativ kurz vor Christus, der wurde nach seinem Tod als Gott erklärt, offiziell vom römischen Staat. Er wurde sozusagen nach seinem Tod zum Gott befördert. Und für einen Römer ist das kein Problem. Der kann einen anderen Menschen Gott nennen, es stört ihn nicht. Für einen Juden ist es undenkbar. Nicht möglich. Gotteslästerung. Ein Jude weiß, es gibt nur einen wahren Gott. Dieser Gott ist Jahwe. Er ist der einzige Gott. Ein Mensch kann nicht Gott sein. Und doch fangen Hunderte von Juden über Nacht an, einen Menschen als Gott anzubeten. Wir müssen uns bewusst sein, wie unwahrscheinlich das ist. Wieso? Wieso machen sie das? Wie konnte diese Gruppe entstehen? Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid Zeugen. Das griechische Wort für Zeuge hier ist Martyres. Und vielleicht kommt euch das Wort bekannt vor. Unser deutsches Wort Märtyrer kommt davon. Und Märtyrer sind die Jünger von Jesus geworden. Sie haben für diesen Glauben nicht nur gekämpft, sie haben ihn nicht nur verkündigt, sie sind dafür gestorben. Petrus mit ziemlicher Sicherheit wurde gekreuzigt. Die anderen Jünger, mit einer Ausnahme, wurden mit ziemlicher Sicherheit alle umgebracht für diesen Glauben. Warum? Warum würde man das machen? Warum würde man alles geben für eine so seltsame Behauptung, dass ein Mensch aus den Toten wieder auferstanden ist? Für mich gibt es eine einzige wirklich überzeugende Erklärung dafür. Petrus und die anderen Jünger, die sind eben wirklich dem Auferstandenen begegnet. Sie haben ihn gesehen, sie konnten ihn berühren, Sie wussten mit hundertprozentiger Sicherheit, das ist der gleiche Jesus und er ist auferstanden. Er ist von den Toten wieder zurückgekehrt. Und darum gibt es Christen, darum gibt es uns, darum gibt es die FG Murten. Jesus sagt, in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünde verkündigt werden unter allen Völkern. Diesen Auftrag haben die Jünger von Jesus gelebt, aber dieser Auftrag ist noch nicht zu Ende. Dieser Auftrag geht weiter. Wenn es wahr ist, dass ein Mensch wirklich von den Toten wieder zurückgekehrt ist, dann ändert das einfach alles. Pastor Tim Keller schreibt, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat. Und wenn er nicht auferstanden ist, kann es uns egal sein, was er gelehrt hat. Der springende Punkt ist nicht, ob sie seine Lehren mögen oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. Und ich habe im ersten Punkt gesagt und möchte das noch einmal sagen, wenn du Zweifel hast, dass Jesus wirklich auferstanden ist, möchte ich dich ermutigen, prüfe die Beweise. Geh der Sache auf den Grund, solange bis du sicher bist. Aber wenn du schon an diesem Punkt bist, wenn du sagst, ich habe keine Zweifel, ich glaube daran, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, dann möchte ich dich wiederum ermutigen, behalte das nicht für dich. Sei ein Teil dieser Aufgabe, sei ein Teil dieser Mission, dieser Verkündigung von der Auferstehung von Jesus Christus. Schau mal, wenn Petrus und die Jünger geschwiegen hätten, dann gäbe es uns heute nicht. Wenn sie nicht bezeugt hätten, verkündigt hätten, dass Jesus auferstanden ist, dann wären wir heute nicht hier. Was denkst du, was Gott vielleicht mit dir noch vorhat? Vielleicht gibt es in 100 oder 200 Jahren Leute, die sagen, wegen der FG Murten damals, weil sie nicht geschwiegen haben, gibt es uns heute. Wer weiß, was Gottes Plan ist mit dir, mit uns? Lasst uns nicht schweigen, sondern die Auferstehung verkündigen. So, ich komme zum dritten, zum kürzesten, aber auch zum schönsten Punkt dieser Predigt. Und ich lese uns die letzten Verse vor aus Lukas 24. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Wenn das alles wahr ist, dann ist es ein Grund, um zu feiern. Ein Theologe, N.T. Wright, sagt in einem seiner Bücher, Ostern sollte ein 8-tägiges Festival sein. Nach dem Morgengebet oder sogar davor sollte Champagner gereicht werden. Es sollten zahlreiche Hallelujas, zusätzliche Lieder und spektakuläre Lobgesänge gesungen werden. Ist es ein Wunder, dass die Menschen es schwierig finden, an die Auferstehung Jesu zu glauben, wenn wir nicht unsere Hüte in die Luft werfen? Wenn es wahr ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist es ein Grund zur Freude. Es ist ein Grund zu feiern. Es ist ein Grund, diese Freude in die ganze Welt hinauszutragen. Es gibt ein Lied, das mir viel bedeutet. Dieses Lied drückt es so aus. Ein neuer Baum des Lebens wächst auf an diesem Ort. Der letzte Feind des Menschen hat nicht das letzte Wort. Der letzte Feind des Menschen hat nicht das letzte Wort. Damit ist der Tod gemeint. Der Tod ist nicht das Ende. Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Was ist deine größte Hoffnung heute Morgen? Ist es, dass du einmal heiraten wirst? Dass du einen guten Partner finden wirst? Ist es, dass du dir eines Tages ein Haus leisten kannst mit ein bisschen Umschwung und einem schönen Garten? Ist es ein schnelles Auto, von dem du träumst? Das greift alles viel zu kurz. Weil in einem Moment ist das alles vorüber. Nämlich dann, wenn du sterben wirst. In diesem Moment sind alle diese Hoffnungen zu Ende, aber wir haben eine Hoffnung, die ist dann nicht zu Ende. Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, die Hoffnung der Auferstehung. Unsere Hoffnung, wie Paulus es ausdrückt im 1. Korinther 15, weil Jesus auferstanden ist von den Toten, werden auch wir einmal auferstehen. Ich möchte diese Predigt schließen mit einem letzten Gedanken und ich hoffe, dieser Gedanke kann diese Freude in dir vielleicht neu entfachen. Ich glaube, dass viele Christen sich nicht so richtig auf den Himmel freuen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schade ist. Ich muss aber auch zugeben, es ist mir selber sehr lange ebenso gegangen. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, eine Ewigkeit lang irgendwo zu sein, irgendetwas zu tun. Ich fand das eine seltsame Vorstellung. Und ich glaube, ein Problem ist, dass wir uns den Himmel nicht körperlich vorstellen. Ganz häufig denken wir, glaube ich, ja, irgendwann werde ich sterben und dann wird mein Körper in der Erde verfaulen und meine Seele wird dann direkt irgendwo hingehen, in den Himmel, an einen schönen Ort. Und wir werden irgendwo sein, so ein bisschen geistig, körperlos und irgendetwas tun, was auch immer. Vielleicht mit einer Harfe Gott anbeten. Aber es ist nicht biblisch. Jesus, sagt Paulus, Jesus ist uns vorausgegangen. Und so wie er auferstanden ist, so werden auch wir einmal auferstehen. Das ist unsere Hoffnung. Jesus hat den Jüngern gezeigt, er konnte essen, er konnte lachen, er konnte mit ihnen reden. Er hat ein Stück Fisch gegessen, das Stück Fisch ist nicht durch ihn hindurchgerutscht. Jesus war kein Gespenst, er war kein Geist, er war aus Fleisch und Blut. Und dasselbe werden auch wir erleben dürfen. So wie Jesus körperlich von den Toten auferstanden ist, werden auch wir körperlich von den Toten auferstehen, eine Ewigkeit lang. Wir werden keine Gespenster sein. Wir werden essen können. Wir werden trinken können. Wir werden ein Festmahl feiern, heißt es. Wir werden uns freuen können, eine Ewigkeit lang. Das ist die Hoffnung, die wir haben. So wie Jesus auferstanden ist, so werden auch wir einmal auferstehen. Ist das nicht ein Grund zum Feiern? Wir möchten das heute wirklich feiern. Ich möchte uns ermutigen. Denk einmal darüber nach. Nimm diese Freude auf in dein Herz. Lasst uns die Auferstehung feiern. Lasst uns die Freude über die Auferstehung von Jesus Christus ganz neu in diese Welt hinaustragen. Ich möchte beten mit uns und dann möchten wir mit Liedern feiern und Gott anbeten. Jesus Christus, was für eine Hoffnung. So wie du auferstanden bist, so werden auch wir einmal auferstehen. Wir werden keine Gespenster sein. Wir werden essen können, so wie du essen konntest, Herr, und es immer noch kannst. Wir preisen dich, wir beten dich an. Ich danke dir für die Auferstehung. Ich danke dir für diese Botschaft der Hoffnung, die das Potenzial hat, die ganze Erde noch einmal neu auf den Kopf zu stellen. Bitte mach uns zu Zeugen, so wie die Jünger Zeugen waren. Bitte mach uns zu fröhlichen Menschen, die sich freuen über die Auferstehung. Und bitte mach uns bereit, unsere Hoffnung ganz und gar auf dich zu setzen. Auch wir dürfen einmal auferstehen. Wir preisen dich. Amen.